Historische Rebsorten sind seltene Weinstöcke, die bis zu ihrer Entdeckung als verschollen oder sogar ausgestorben galten. Sie sind eine jahrtausendalte, klimaerprobte Sortenvielfalt, die in nur einem Jahrhundert verloren ging. Sie sind der Spiegel unserer Vergangenheit. In unserem Podcast erfahren Sie unglaubliche Dinge über eine wiederentdeckte Weinwelt. Folgen Sie uns mit einem Glas Wein aus historischen Rebsorten und schmecken Sie Geschichte.
So, Andreas, wieder einmal starten wir eine Episode rund um historische Rebsorten hier bei dir im Hause. Es beginnt das Jahr 2024 und einige Zuhörer ist es schon aufgefallen. Wir haben im Januar keine weitere Episode veröffentlicht. Es wurde nicht vergessen, sondern, das will ich gleich auch hier zu Beginn des Jahres sagen, werden wir jetzt alle zwei Monate eine Episode veröffentlichen, sodass wir im Laufe des Jahres sechsmal die Zuhörer mit spannenden Themen, spannenden Rebsorten rund um historische Rebsorten überraschen werden. Heute starten wir mit einer Rebsorte, die eigentlich schon einige Jahre angebaut wird, und zwar in Wagram in Österreich. Man nennt sie Roter Veltliner. Wir nehmen sie trotzdem bei uns in die historischen Rebsortenliste auf, weil wir bis zur Erforschung und Identifikation nicht gewusst haben, dass Roter Veltliner auch bei uns hier in Deutschland und explizit gerade auch im Rheintal eine ganz große regionale Bedeutung hatte früher. Insofern obliegt jetzt nicht nur den Winzern im Wagram diese autochthone Bedeutung des Roten Veltliner, sondern auch unseren Winzern hier in unserer Region. Roter Veltliner, spannende Sorte, schöne Weine gibt es bereits. Einige Winzer, die die Sorte erfolgreich anbauen und die Weine vermarkten. Lass uns heute mal den Roten Veltliner für unsere Zuhörer genauer beschreiben und identifizieren.
Ja, beschreiben tut man nicht, ampelografisch zumindest nicht.
Ja, manchmal macht es ja schon.
Ja, aber natürlich sprechen wir über den Roten Veltliner und das war auch eine Sorte, die ich gar nicht auf dem Schirm hatte, als ich dieses Suchprojekt gemacht habe. Für den Bund, also fürs Bundesministerium. Aber das Erstaunliche war, als ich da quasi durch ganz Deutschland getigert bin und mir alte Weinberge angeguckt habe, dass ich ihn doch in erstaunlich vielen alten Weinbergen gefunden habe. Und zwar von der Mosel bis nach Sachsen und Saale und Struth. Also können wir noch genauer darauf eingehen, wo ich ihn gefunden habe. Aber das war eigentlich erstaunlich, dass er so ein wirklich großes Verbreitungsgebiet hatte. Und wenn man schaut, in was das für Gebiete sind, dann waren das alles diese sogenannten Lösgebiete bei uns, wo wir um die 500 mm Niederschlag haben, also schon in den semiariden Bereich reinkommen fast, wo man also vor allem Sommer und Herbst nicht sehr viele Niederschläge haben normalerweise.
Normalerweise
dafür Böden, die das Wasser halten, sodass dieser Wasserstress ein bisschen verzögert wird auf jeden Fall. Und eben Sachsen und Saale und Schott, wo es dann schon ins Subkontinentale reingeht, wo wir zwar kältere Winter haben, aber auch eben eine ähnliche Situation im Sommer, wo es eben diese Steppengebiete gibt, in Brandenburg oder teilweise in Saale und Schott, wo es im Sommer und auch im Herbst relativ wenig regnet. Und das ist sicherlich, beschreibt diesen Roten Veltliner tatsächlich in seinen Ansprüchen, weil die Traube durchaus, wenn der Herbst feucht wird, zur Fäulnis neigt. Da können wir nachher nochmal genauer drüber reden. Und das ist wahrscheinlich einer der Hauptgründe, warum man eben jetzt auf diese Gebiete beschränkt ist. Aber das sind große Gebiete. Ja. Also Wagram ist auch ein Lössgebiet, wo es subkontinentales Klima hat. Also im Sommer und im Herbst wenig regnet. Und Rheinhessen, die Lössgebiete von Rheinhessen gehören dazu. Und im Regenschatten des Pfälzer Waldes haben wir eine ähnliche Situation. Und Kaiserstuhl auch, im Elsass. wo es einen roten Veltliner auch historisch nachgewiesen hat. Und wo er nicht sehr gut kommt, ist natürlich am Schwarzwaldrand zum Beispiel, wo man dann mit 700, 800 mm Niederschlag schon drüber liegen, oder auch in der Schweiz mit teilweise über 1000 mm Niederschlag, da würde ich ihn nicht anbauen. Aber es gibt gerade in Deutschland eben viele Gebiete, wo es relativ wenig Niederschläge gibt und wo sich die Reben eben häufen, weil man ja auch groß nichts anderes anbauen kann bei diesen trockenen Bedingungen. Und wo der rote Veltliner sicherlich eine vielleicht sogar Hauptrolle gespielt hat im Mischsatz. Vielleicht kann ich kurz beschreiben, wo ich ihn gefunden habe. Also wo ich ihn überhaupt nicht erwartet habe, war an der Mittelmosel, der Kalmut. Da bin ich da so einen Steilhang runter, also ist wirklich steil da, also fast lebensgefährlich. Und da bin ich da so runter und habe halt so einen alten Weinberg da inspiziert und ja, und dann stand da auf einmal ein roter Veltliner, ja, mitten in den Rieslingen und ein Trollinger. Trollinger findet man öfters da, aber roten Veltliner hatte ich da noch vorher noch nicht. Also das war schon erstaunlich, wo er auch drin war, war an der Nahe, und zwar im alten Silvaner Mischsatz, der durch den Silvaner geprägt war, wo man auch an der Mischung sehen konnte, dass das eigentlich ursprünglich aus Franken kam, das Material, mit Adelfränkisch drin zum Beispiel oder Kleinberger, aber auch Lemberger, ja, den ich da auch nicht erwartet hätte eigentlich. Also schon so eine fränkisch-österreichische Mischung, sage ich mal, weil viel Material, was in Franken angebaut wurde, stammt ja aus Österreich. Silvaner heißt auch Österreicher. Also insofern gibt es eine direkte Beziehung. Dann war er sehr häufig an der Badischen Bergstraße, also in diesen Mischsätzen mit 34 oder bis zu 34 Rebsorten. Da war der rote Veltliner ein regelmäßiger Bestandteil. Auch der Frührote, aber der ist mengenmäßig schon abgefallen. Also der Rote war da eigentlich immer mit dem Elbling und Heunisch und anderen Sorten assoziiert. Dann auch ging so ein bisschen runter bis in den Kaiserstuhl, wobei da die Zahl der alten Weinberge relativ klein war bloß. Also dann im Kraichgau habe ich welche gefunden, in Assoziation mit Zinnfantel und Putzschere, also auch so österreichisch-ungarisch geprägt. Dann sehr viel roter Veltliner in Sachsen, dort teilweise vermischt mit dem grünen Veltliner, da gab es auch noch den braunen Veltliner. Und dann ähnliche Situation in Saale und Strutt, wo er also gerade in der Freiburger Gegend auf diesen Kalkterrassen eigentlich immer untergemischt war, zusammen mit dem Chardonnay zum Beispiel und mit anderen Sorten. Oder auch mit grünem Veltliner und frührotem Veltliner. Und ist also eine Sorte, die wirklich vergleichsweise häufig vorgekommen ist. Also anders als Sorten, die ich teilweise nur mit einem einzigen Exemplar gefunden habe, oder beim Füttrer waren es 5 an einem einzigen Ort, an Alten Weinberg an der Badischen Bergstraße. Also die Sorte war relativ weit verbreitet, und ich habe auch einen Winzer getroffen von der Nahe, der hat mir einen roten Veltliner gezeigt, der da so verwildert an der Straßenböschung gewachsen ist. Und es war insofern auch interessant, weil da offensichtlich schon fast 10 Leute sich dran versucht hatten, diese Sorte zu identifizieren, und niemand irgendwie feststellen konnte, was das ist. Und dann kam ich und habe, naja, halbe Sekunde war das klar, dass das ein roter Veltliner ist. Und der Winzer hat sich gefreut, dass er endlich einen hatte, der wusste, was das ist. Und der hat mir dann erzählt, und das fand ich dann wieder interessant, dass eben diese Sorte, wo er eben den Namen nicht kannte, aber er kannte die Sorte an für sich, der war auch schon über 70 oder fast 80, dass die früher in seiner Jugend im ganzen Gebiet die dominierende Sorte war. Also das zeigt auch, dass der rote Veltliner noch vor ein paar Jahrzehnten eigentlich, oder vielleicht auch kurz vor dem Krieg oder nach dem Krieg, eine ganz andere Rolle gespielt hat, als man heute denken könnte. Weil das Kuriose war ja eigentlich, dass in der staatlichen Genbank, wo ich auch 6,5 Jahre gearbeitet habe, also vor allem am Gabernhof, gab es mehrere Akzessionen unter dem Namen Roter Veltliner, aber es war immer Frühroter Veltliner. Und die Sorte war eigentlich faktisch tatsächlich ausgestorben, bis ich dann die ersten echten roten Veltliner an der Badischen Bergstraße 2002 entdeckt habe.
Was ist ein Unterschied zwischen dem frühroten und dem roten Veltliner?
Ja, da kommen wir jetzt drauf. Also Veltliner ist eigentlich eine ganze Sortengruppe, wo es mehrere Sorten gibt. Also die Hauptsorten sind im Wesentlichen, sage ich mal, kleiner roter Veltliner, mittelgroßer roter Veltliner und der große violette oder rot-violette Veltliner. Das sind Sorten, die früher im Mischsatz standen, sage ich mal. Also der kleine rote Veltliner ist der rote Hans, den man überwiegend aus Württemberg kennt. Den habe ich nicht wiedergefunden, aber es gibt drei Akzessionen in der Deutschen Genbank Reben, die einfach da so rumstehen. Der sieht so ein bisschen aus wie ein Veltliner, hat auch rosa Trauben. Also die ganze Veltliner-Gruppe ist ausgezeichnet durch rosa Trauben. Gibt einen Weißwein, aber die Beeren sind rosa. Und dieser rote Hans oder kleine rote Veltliner, der hat die kleinsten Trauben von allen. Ähnelt aber im Blatt eben Veltliner Zierwandler, sage ich jetzt mal, ja, so irgendwo dazwischen. Und wie gesagt, gibt's nur noch in der Sammlung. Aber was assoziiert war mit dem roten Veltliner, das war der große violette Veltliner, der ein bisschen anderes Blatt hat, aber auch eine ähnliche Traube, aber deutlich später reift. Also der reift immer erst so Anfang Oktober, wenn man die Hälfte wegschneidet, sage ich mal, kann man vielleicht so Ende September ernten. Aber man muss wirklich, also es ist eigentlich ein Massenträger, so wie die ganze Veltliner-Gruppe eigentlich auch.
Ich wollte gerade sagen, auch der Rote oder der
mittelgroße also der Hans, oder Veltliner der Hans, auch. Hans hat durch die kleinen Trauben, der hat so kleine Trauben wie ein Pinot, hat allerdings auch Nebentrauben, also Stieltrauben, also das sind dann doppelt immer zwei kleine Trauben, sag ich mal. Der hat am wenigsten Ertrag, aber die anderen haben relativ auch wie so gute eigentlich von der Größe her, ja. Also mittelgroße Trauben, teilweise auch Monstertrauben, sag ich mal, das hängt ein bisschen vom Klon ab. Kennt man aber auch vom grünen Veltliner, ja, obwohl der mit dem roten nichts zu tun hat. Aber,
ich wollte gerade sagen,
es ist auch ein Massenträger. Ja.
Der grüne Veltliner, ja, der sehr drauf. Bekannt ist, der ist, hat nichts mit
aber
denen zu tun.
Aber die eigentliche Verwandtschaftsgruppe, das ist eben dieser kleine, mittelgroße und große Veltliner, die sind auch miteinander verwandt. Wie genau, weiß ich nicht. Ja. Also irgendwie das Bindeglied scheint dieser Hans zu sein, der mit beiden Sorten verwandt ist, während der rote Veltliner nicht direkt mit dem, also der mittelgroße nicht mit dem großen direkt verwandt ist, aber über den Hans. Also, und die standen sicherlich früher auch im Mischsatz, also das Blatt sieht sich ähnlich, die Trauben sehen sich ähnlich, da haben die früher nicht so drauf geachtet, kann man von ausgehen. Bloß eben der große rote Veltliner, da habe ich insgesamt bloß drei Exemplare an der Badischen Bergstraße gefunden, der so ins Violette neigt dann am Schluss, wenn er wirklich mal reif ist. Und der ist wirklich spät. Also der ich sage jetzt mal, das war der Säuregeber vom mittelgroßen Veltliner, wenn der eben seine 110 Grad Öxle hatte, aber kaum noch Säure. Und da war eben dann der Große dann entscheidend, der dann fast unreif war, aber eben noch Säure, die Säurebasis quasi mitgegeben hat. So interpretiere ich das. Und
Im Anbau selbst steht der mittlere von den drei.
Ja, das ist also unser roter Veltliner im trivialen Sinn. Ja, der mittelgroße rote Veltliner, so beschrieben von Trommer, auch abgebildet.
Und also die Referenz ist Trommer in dem Fall?
Ja, ist Trommer auch, oder die Abbildung vom Kreuzer dann, also die Maler, die diese trommerschen Sorten in der Steiermark auf Farbtafeln verewigt haben. Da kann man das also sehr schön sehen, gibt es auch keinen Zweifel dran. Dieser mittelgroße rote Veltliner hat noch eine braune Farbvariante, also da fehlt einfach die Farbe, ja, der ist dann so gelb-blond irgendwie so. Den habe ich auch gefunden in Sachsen, die waren quasi Mischsatz mit Fetiaska Alba noch und anderen ungarischen Sorten, habe ich aber nicht gesammelt. Oder ich habe sie gesammelt, aber irgendwie hat das in der Rebschule nicht geklappt. Die Akzession ging irgendwie verloren und deswegen habe ich den auch nicht. Aber gefunden habe ich ihn trotzdem. Nur nicht glücklicherweise. Ist eine von den ganz wenigen Sorten, die ich nicht glücklich eingesammelt habe. Oder schon eingesammelt, aber eben nicht im Sortiment stehen habe. Weil da eben manchmal in der Rebschule dann einfach auch was schief geht.
Ja. Klar.
Ist einfach so. Und da muss man sich überlegen, fährt man jetzt wegen diesem braunen Veltliner, den es ja noch gibt grundsätzlich, fährt man dann nochmal nach Sachsen, ja, und also ohne dass man dafür bezahlt wird und nochmal in die Rebschule geben, was ja auch Geld kostet. Also das sind dann so Dinge, wie auch immer. Und dann gibt es noch eine Variante, die habe ich in Österreich gesehen, die heißt rot-weißer Veltliner, ist auch ein roter Veltliner eigentlich, aber mit weißen Beeren. Also quasi so eine Chimäre eigentlich, ja. Die nicht so eine Chimäre wie Tresor Panache, wo noch so Segmente an der Traube sind, aber er hat wirklich rote und weiße Beeren und diese weißen Beeren, die werden auch nicht rot, sondern die bleiben dann wirklich weiß und dann hat man so eine gescheckte Traube eigentlich. Das ist auch ganz interessant, aber es ist ein mittelgroßer roter Veltliner, von der Genetik her, auch vom Blatt her. Ohne Zweifel. Und dann gibt es noch in Ungarn so eine, ich sage jetzt mal, eine Gruppe zwischen roten Zierfandler und roten Veltlinern. Die sind manchmal nicht immer so einfach zu unterscheiden. Da haben wir zum einen den Feher Veltellini, den habe ich auch gefunden in Freiburg an der Unstrut. Ein Exemplar war da mitten im Müller-Thurgau drin, wie die da reingekommen ist, weiß ich bis heute nicht. Aber das ist eine Sorte, die sieht von der Traube her eigentlich eher aus wie ein Zierfandler. Man hat so eine lange zylindrische Traube und oben so Flügel dran. Sieht am Anfang total weiß aus. Feher heißt eigentlich ja weiß. Aber wenn es dann irgendwann mal Oktober wird, ist er auf einmal hellrosa. Ja, also. Aber man denkt eigentlich am Anfang, ich habe das auch lange gedacht, bis ich sie mal vollreif gesehen habe, man denkt am Anfang, die ist weiß tatsächlich, weil die einfach den Farbumschlag ganz spät erst macht. Und dann gibt es noch den weißen Veltliner aus Sachsen. Der war so um 1920 im Versuchsanbau. Den habe ich gefunden auf diesen Terrassen bei Schloss Wackerbad. Da gab es eine extra Terrasse, wo nur dieser weiße Veltliner gepflanzt war. Und der hat sich herausgestellt als Neuburger. Also eigentlich ist der alte Name vom Neuburger ist weißer Veltliner. Und dann gab es noch eine historische Leiche, sage ich mal, der auch weißer Veltliner heißt, Barbara Metzger im Atlas abgebildet. Da bin ich aber noch am Überlegen, was das war. Also keiner von diesen, die ich jetzt erwähnt habe. Und in Ungarn gibt es noch einen Schürke-Veltliner, also einen grauen Veltliner, wo ich auch nicht genau weiß, was es ist. Also, aber diese Veltliner Gruppe war halt eine ganze Sortenfamilie letztendlich und man kann davon ausgehen, dass sie also in Pannonien, also in Österreich-Ungarn, auch im Meer, in diesen Trockengebieten, die es da halt gibt. Ne, Pannonische Tiefebene ist ja so ein Trockengebiet im Regenschatten der Alpen, dass die da also auch im Burgenland vielleicht noch weniger in der Steiermark, weil da regnet es schon deutlich mehr, aber in diesen trockeneren Gebieten, dass sie da also weit verbreitet war. Und sie ist ja auch, was den Ertrag angeht, sehr befriedigend, wenn die Traube nicht fault. Auch der Wein ist eigentlich sehr gut. Ja. Ja, haben wir schon ein paar Mal jetzt ausgebaut und auch können wir vielleicht nachher nochmal drüber reden. Aber dieser rote Veltliner hat halt wirklich einen Nachteil, wenn das Wetter nicht danach ist und der Herbst feucht wird und die Traube sieht also aus wie so mit einem schlanken Zylinder und mehreren Flügeln, die oben drauf liegen und dann fault er im Herz von diesen Flügeln, fängt er an Botrytis zu kriegen und wenn die sich ausbreitet, ist eigentlich alles verloren. Also da kann man auch kaum noch putzen, weil er quasi das Zentrum der Traube dann Botrytis kriegt. Ne? Klar, man kann, wenn man will, und das hat man früher auch gemacht, so Ausbruchweine gemacht, so ähnlich wie in Ungarn, im Tokaj. Also man hat quasi gewartet, bis die Traube komplett verschimmelt war. Es gibt dann so Klumpen, die aber sehr süß sind. Also wir haben dann 130, 140 Grad Öxle. Ja? Die kann man auch pressen, so wie man Eiswein presst von solchen Trauben. Ja? Und dann gibt es auch einen ziemlich guten Dessertwein, sage ich mal, aber hat halt diese Botrytis-Note. Ja. Aber früher hat man ja anders Wein gemacht. Ja, also da war das noch nicht so entscheidend, dass eine Traube Botrytis-frei sein musste. Ja. Oder man hat zumindest eine gewisse Toleranz gegenüber Botrytis gehabt, auch beim Riesling.
Die Botrytis nur
also,
immer noch.
Also insofern. Aber heute ist es halt, wenn man jetzt wirklich nur gesundes Lesegut haben will, ist es manchmal schwierig. Und da habe ich jetzt eben beim Roten Veltliner auch festgestellt, dass da wirklich verschiedene Klone gibt. Es gibt, ich habe ziemlich viele Klone gesammelt, weil die Sorte halt auch einfach häufig war. Und je häufiger ich eine Sorte gefunden habe, desto mehr Klone habe ich gesammelt. Und da gibt's also wirklich Klone, richtige Bomber, ja, riesige Trauben, noch Flügel und Doppeltrauben und also da hängt alles voll. Und dann gibt's aber auch eben Qualitätsklone und einer dieser Qualitätsklone hat der Trummer auch beschrieben, den hat er hellrosa Veltliner genannt. Und das ist der Klon, den du vertreibst. Gehe ich zumindest mal von aus. Der war auch schon beim Sammeln, das stammt von der Bergstraße ursprünglich, war schon beim Sammeln deutlich rosafarbener als die anderen Veltliner, die da
und trotzdem schon noch ertragsstabil.
Ja, immer noch ertragreich, aber lang nicht so eine große Traube wie bei anderen Klonen. Ja. Also das schwankt wirklich sehr stark. Und vom totalen Massenträger bis eigentlich zum Qualitätsklon, der dann auch etwas früher reift als die anderen Klone, einfach weil weniger dranhängt. Ja, ist ja oft so.
Wobei, das können auch schon wieder der Hans sein, oder? Oder
nicht? Nee. Also der Hans hat noch deutlich kleinere Trauben und auch ein bisschen anders Blatt. Und dann gibt es noch Verwandte, sag ich mal, vom roten Veltliner. Und einer von diesen Verwandten ist halt der frührote Veltliner, den man so kennt bei uns als frühroter Malvasier. Oder roter Malvasier einfach, ja. Wobei da wird es dann schon wieder schwierig, also ohne Frührot, der rote Malvasier, ob das wirklich ein frühroter Malvasier war, ist noch die Frage, aber da gibt es auch eine Abbildung, aber unabhängig davon, dieser frührote Veltliner, der auch öfters gefunden worden ist, aber nicht so oft wie der rote, und der auch relativ oft als Hausstock gepflanzt worden ist. Also im Weingarten zum Beispiel im Nachbardorf steht so ein alter frühroter Veltliner. Oder auch in Rheinhessen gab es mehrere, die als Hausstock quasi da gepflanzt worden sind. Und teilweise auch in Sachsen und Sachsen-Anhalt. Und diese frühroten Veltliner, das ist also eine Kreuzung von roten Veltliner mit dem Silvaner. Und der hat ein bisschen anderes Blatt, aber die Traube ist ganz ähnlich, reift aber früher und war sicherlich jetzt, ich sag mal, in dieser Zeit, wo die kleine Eiszeit gewütet hat und die Winter kalt waren, die Vegetationsperiode kurz war, weil auch der Schnee spät geschmolzen ist und die Reben spät ausgetrieben sind und auch früher Spätfröste kamen als heute, war das sicherlich eine Sorte, die auch eine größere Rolle hatte als heute, einfach durch die frühere Reife, wie bei allen frühen Sorten eigentlich, die in der kleinen Eiszeit, sage ich mal, ihre Hauptbedeutung hatten. Ja. Und jetzt halt im Klimawandel verloren haben an Bedeutung, auch weil er halt, wenn er dann Anfang September reif wird und dann kommt die Regenperiode, wie wir es auch letztes Jahr teilweise hatten, dann faulen die einfach.
Ja, wenn es nicht so früher ist,
faulen die. Aber sonst kann man
einzelner Bienenflug oder sowas ist auch
schlecht. Also es gibt Weingut Menger, die kümmern sich um den frühroten Malvasier auch als Züchter. Und die haben immer eine sehr schöne Beerenauslese, die dann auch diesen Honiggeschmack hat. Mhm. Haben wir jetzt neulich erst wieder probiert. Manche waren ganz angetan davon. Also das Typische ist dann wirklich so ein Honiggeschmack im Wein drin, sehr süß. Man kann auch sehr gut abstoppen damit. Also das war in dem Fall auch ein abgestoppter Wein mit wenig Alkohol. Aber der war sehr beliebt in der Weinprobe und die Leute, die den probiert haben, die haben dann gleich nachbestellt, sag ich mal. Also bei meiner Weinprobe hatte ich den jetzt im Herbst und auch bei der an der Mosel. Hat ja, man ja auch, und da kam er auch sehr gut an. Und dann haben wir noch den grünen Veltliner, den die meisten Leute kennen. Ja.
Genau, sehr bekannt.
Aber der hat eigentlich bloß den Namen, der ist nicht verwandt. Ja, der hat eigentlich mit dem roten Veltliner gar nichts zu tun. Der stammt ab von Traminer mit dieser St. Georgenrebe, die da gefunden worden ist als Einzelstück, wo keiner so genau weiß, wie sie eigentlich historisch geheißen hat. Und man hat sie dann halt einfach St. Georgenrebe genannt, weil sie in St. Georgen gefunden worden ist, ein alter Stock, der mittlerweile auch hochvermehrt worden ist und in mehreren Stellen angebaut wird. Die Sorte ist weiblich, also wahrscheinlich ist dann diese St. Georgenrebe auch die Mutter, weil es da einfacher ist. Und da stammt der grüne Veltliner von ab, der aber eigentlich mehr dem, also vom Blatt her mehr dem Riesling ähnelt als dem roten Veltliner.
Und da haben wir mal wieder eine gute Sorte, die im Moment en vogue ist auch und immer populärer wird mit dem grünen Veltliner, wo aber auch da unsere Traminers mit dabei sind. Also wenn Traminer im Spiel ist, ist immer von einer guten und exzellenten Weinqualität zu sprechen. Also hier sieht man beim Grünveltliner dann auch wieder, dass Traminer, jetzt sind wir mal, da schweife ich es mal ab, in eine Sortengruppe, die von großer Bedeutung ist, was die Weinqualität angeht, zumindest die Weinqualität, die wir heute als gut schmeckbar empfinden.
Und also ich habe mir auch überlegt, wo die Sorte herkommt. Eigentlich ist sie klar, wo sie herkommt. Sie kommt
aus Österreich. Also da ist sie wieder beim
roten Veltliner, ja, aus Österreich-Ungarn, weil sie da einfach auch belegt ist und noch im Anbau ist teilweise. Aber natürlich denkt man im ersten Moment an das Veltlin. Es gibt ja östlich der Lombardei diese Alpenprovinz Veltlin. Und wenn man vom Veltliner redet, dann denkt man primär eigentlich eher an diese Region, aber dort ist die Sorte nicht nachgewiesen worden bis heute. Also ob sie da herstammt ist oder der Name davon herstammt, ist sehr zweifelhaft, so ähnlich wie beim Traminer auch, den es im Tramin eigentlich bis vor 100 Jahren gar nicht gegeben hat. Und
also gut, beim Traminer und Tramin haben wir einen Rückschluss auf das Volk, das vielleicht dann da gesiedelt hat und dem Ort den Namen Tramin gab.
Ja, da haben wir noch andere Zusammenhänge. Und dann haben wir ja auch immer noch Mischsätze. Ja, und die Sorten, die heute angebaut werden, sind nicht unbedingt die Sorten, die es eben früher gab. Also es gibt mehrere offene Fragen, sage ich mal. Aber womit es wahrscheinlich eher zusammenhängt, ist mit dem Adelsgeschlecht Veltin. Also da ist einfach ein L reingeschmuggelt worden, sage ich mal. Und es gibt im Mähren einen Ort, der heißt Belotin. Und wenn man das B wie ein W ausspricht, ist man eigentlich schon bei Velotin und Veltlin. Also da fehlt dann nicht viel zum Veltliner, sage ich mal. Ja. Und Mähren ist jetzt halt auch immer so eine Schlüsselregion. Also Mähren ist ja im Grunde das südliche von Gesamtkarpaten betrachtet der westliche Teil der Karpaten, aber weinbaulich ist halt letztendlich die Südhänge dieser Westkarpaten. Das ist Mähren und dann gibt es noch Mähren in der Tschechei, was quasi an Niederösterreich angrenzt. Ja. Und es gibt ein Volk, was aus Amerika hieß, oder Mährer oder Mähren, je nachdem, in welcher Quelle man schaut. Und also diese Region war immer wichtig, weil es halt der Fuß der Karpaten ist, wo man halt auch gern Wein anbaut. Man baut den ja nicht unbedingt in der Tiefebene, wo es auch in Ungarn dann mal schnell ziemlich kalt werden kann, sondern man baut den eben da, wo am Alpenostrand, der nicht in der Ebene, sondern an den Hängen, wo die Kaltluft abläuft und dann die Fröste auch nicht so tief sind. Und also in diesem Bogen, sag ich mal, zwischen Ostalpen und den Karpaten würde ich die Sorte ansiedeln. Aber ob sie da herstammt, ist noch eine andere Sache.
Ich ahne, es geht wieder weiter nach Osten.
Es gibt da noch ein paar andere Synonyme von dieser Sorte. Und da sind halt vor allem die Synonyme, die der Trummer genannt hat, die interessanteren. Also wir haben einmal Valteliner, Veltliner, Veltliner, Veltlinger, dann Rote Rivola, das ist dann mehr Balkan, dann Ranfolina ist auch Balkan, Rabolina, Rebolina, Ranfler, Reifler, Riegersburger Rotköpfel, Rote Ciabatta, Mavenik. Und die eigentlich interessante Synonym ist Aria Wiener. Und das könnte man, wenn man will, übersetzen mit Rebe der Arier. Und die Aria, die Region, also die Ursprungsregion der Arier, ist das nordwestliche Afghanistan. Also Baktrien, Margiana, diese alte Weinregion, wo die Römer 3000-jährige Reben gefunden haben.
Die Römer.
Die Römer, ja, das war eigentlich 5000.
Genau.
Und damals waren sie 3000. Wie die das festgestellt haben, weiß ich allerdings nicht. Ja.
Okay. Also,
das steht halt irgendwo. Aber es ist auf jeden Fall eine sehr alte Weinregion. Und dieses Afghanistan, auch Baktrien, Tadschikistan, also diese ganze Region, wo diese iranischen Völker gelebt haben, die letztendlich ja die gleichen Götter angebetet haben, Mithras, Varuna und Ahriman. Ahriman war der Gott der Germanen, Varuna der Gott der Franken und Mithras wurde im Römischen Reich verehrt, vor allem in Osteuropa, aber jetzt hat man erst in Trier einen Mithras-Tempel ausgegraben, der größer ist als alles andere, was bislang gefunden worden ist. Also selbst die Trierer haben diesen Mithras verehrt, den Sonnengott. Und also da gibt es also Zusammenhänge. Und diese Arier, in dem Fall dann wären das Indo-Arier, wenn man so will, ja. Also Pashtunen zählen auch zu den Ariern oder die Nordinder. Und ja, also das ist eine Herkunftsregion, wo ich sowieso als Ursprungsgebiet von sehr vielen Rebsorten betrachte. Und diese ganze Sortengruppe, die wir jetzt vorhin schon beschrieben hatten, bis auf den Grünwettliner, der ja mit dem Rot nichts zu tun hat, ist eine Sortengruppe, die zeichnet sich eben dadurch aus, dass die Beeren oval sind. Und das ist ja das große Rätsel eigentlich für die Botaniker und auch für die Genetiker, weil sämtliche Wildreben in Europa bis in den Kaukasus hinein haben runde Beeren, also dieses Merkmal ovale oder elliptische oder lange Beeren kommt nicht von dort. Das heißt, es muss von weiter im Osten ursprünglich gekommen sein. Und diese Veltliner-Gruppe hat eben diese ovalen Beeren und man kann sehr schöne Süßweine draus machen, wenn man in einem Gebiet ist, wo es eben im Herbst keinen Regen hat. Und wir befinden uns da ja in einem ehemaligen Monsungebiet, also wo es im Sommer, vor allem Juli, August, sehr viel geregnet hat und dann wirklich staubtrocken war. Ja, das heißt, in der eigentlichen Vegetationsperiode hatten die Reben gut Wasser und in der Reifeperiode war es ja wirklich staubtrocken, sodass gerade beim Veltliner man am Ende wirklich Rosinen an der Traube hat. Also es gibt so Jahre, wo ich das gesehen habe. 2003 zum Beispiel war so ein Jahr, wo also wirklich die Beeren wirklich rosinenartig waren, auch bei der Agustenga oder bei anderen Sorten. Und man dann, da wuchs es ziemlich stark, was auch zu diesen Monsunreben passt, weil die ja auch eine Trockenperiode überstehen müssen. Ja, die haben zwar im Sommer genug Wasser, aber im Herbst müssen sie ja trotzdem irgendwo das Wasser rausziehen. Und wenn der Grundwasserspiegel dann wieder sinkt in der Trockenzeit, brauchen die tiefes Wurzelwerk. Also das passt auch alles sehr schön zusammen. Und also für mich kommt diese ganze Sortengruppe letztendlich aus diesem Raum. Und dann kann man sich darüber unterhalten, welche Völker die mitgebracht haben. Und für mich sind es in dem Fall diese russisch-sakischen Völker, also die Ruski, die sogenannten Ruski, oder eben Russ-Saki, also Russen und Saken. Und die hatten eben in der Zeit der Oxus-Kultur beziehungsweise danach ihre Hochblüte in der vedischen Kultur, wo die Sagas ja Indien regiert haben. Und Sagas gab es auch im hethitischen Anatolien. Die sind ausgezeichnet durch diese roten Spitzenhüte, die man so kennt als Schultüte, ja, so ungefähr. Ja. Aber auch die Sagas in Sibirien, also diesen Stamm, den es noch gibt in Ostsibirien, der hat bis heute diese roten Mützen auf. Und sind auch Gräber gefunden worden mit so Prunkgewändern, wo auch diese, also die heißen eigentlich Königssaken in der Archäologie. Und wenn man das Russ übersetzt mit Rehe oder Reza oder Raja, sind wir beim König. Und Königssaken sind dann letztendlich die Russ-Saka. Ja. Also in der Wortbedeutung. Und diese Ruski-Völker sind insofern interessant, weil die so zwischen 1900 über die Ukraine
vor
Christus, ja, also zu Beginn der Eisenzeit, sind die über die Ukraine letztendlich oder hinter den Karpaten durch Böhmen und wahrscheinlich durch Moldawien in die pannonische Tiefebene eingedrungen. Und das weiß man dann, weil es gab dort Taurusker, Etrusker, Russa, Abaresch, wo auch die Russen drin sind, Norisker, ja, überall sind diese Ruski mit drin, auch in den Etruskern. Und bei den Korsen sind die Korsika, also die Saken, stark mitbeteiligt. Und im Hethitischen Reich, wie gesagt, gab es auf den Felsrelief auch einen Stamm, der eben diese spitzen Hüte hatte. Und auch im Hethitischen Reich wurden diese Götter verehrt, also vor allem Mithras und Varuna. Und Indra kam dann später noch. Und also da gibt es Zusammenhänge. Und klar ist das jetzt nicht offizielle Geschichte, weil die Historiker einfach nicht bis nach Zentralasien denken und keine Ahnung von Stammesethnologie haben oder von diesen ethnografischen Karten. Aber wenn man sich das anguckt, man findet diese ganzen Völker tatsächlich in Zentralasien, Kasachstan, also die Sachen sind die Saken, ja, und dann Sogdien, Sogdianer, da sind sie auch mit drin. Ja. Saken gab es am oberen Indus, das ist historisch belegt aus den vedischen Schriften. Also an diesem Tal, was da in den Himalaya reinragt, da der obere Teil vom Indus. Und wie gesagt, die Saken haben zwischen 1200 und 900 quasi die vedische Kultur geprägt, die mittelvedische Kultur, wurden dann vertrieben von den Brahmanen. Und interessanterweise ist das zeitgleich, also die hinduistischen Brahmanen waren Hinduisten, die haben dann die vedischen Saken vertrieben und zeitgleich tauchen die dann auf einmal bei uns auf und am Schwarzen Meer und auch in Anatolien. Und am Schwarzen Meer ist insofern interessant, weil das halt einhergeht mit dem Beginn der Eisenzeit. Und es gibt nur zwei Orte auf der Welt, wo Eisen schon um diese Zeit überhaupt bekannt war. Und der eine Ort ist Nordindien und der zweite Ort ist Ostanatolien. Und da kann man sich dann aussuchen, woher es letztendlich kam. Aber es gab auch in Westanatolien ein Reich, das hieß Secha oder Secha. Und Seha wird es geschrieben, aber mit den ganzen Dingsbums, die noch auf diesen S und H sind, ja, ja, heißt es eigentlich Secha. Und dieses Secha ist eigentlich das Wort für den gleichen Stamm, der im Tarim-Becken gelebt hat. Also Tarim-Becken ist ein bisschen östlicher, quasi westlich der Gobi. Und das Tarim-Becken ist auch eines von diesen Gebieten, was früher zu diesem Paratethys-Meer gehört hat, so wie das Industal auch. Also wir haben da auch noch Relikte von Wildreben, die in unserem Zusammenhang eine Rolle gespielt haben. Und insofern passt das alles irgendwie wunderbar zusammen. Und deswegen würde ich jetzt mal die Hypothese aufstellen, dass diese rote Veliner-Gruppe unter Umständen als Arya Wiener oder wie auch immer mit diesen russischen oder sakisch-russischen Völkern oder russisch-sakisch, wie man es will. Es gibt auch eine Rebsorte, die heißt Russaka, ja, die wahrscheinlich auch damit im Zusammenhang steht. Und dass die also mit der Einwanderung dieser eisenzeitlichen Völker, die letztendlich ja dann die Eisenzeit in Europa eingeleitet haben, dass die quasi die Sorten mitgebracht haben. Und man kann es auch archäologisch beweisen, dass es zu diesem Zeitpunkt eine Innovation gegeben hat. Man findet auf einmal in der Steiermark, in Niederösterreich hat man Gräber ausgegraben, wo also Trinkgeschirre gefunden worden sind, die man für Wein verwendet hat. Und die hatten aber noch das war so ein Becher mit einem Sieb, so ähnlich wie man Tee, bloß aus Ton halt. Ne? Und da haben die aber Wein davon getrunken. Das heißt, die haben den Wein, der da vielleicht noch mit der Maische, die Maische noch oben drauf schwamm, ja, also haben die dann quasi durch das Sieb geschüttet und dann eben wahrscheinlich diesen frisch vergorenen Traubenmost, das war dann wahrscheinlich Federweißer oder sowas, frisch getrunken. Ja. Das ist sowieso meine Hypothese, dass der Traubenmost, dass er frisch vergorener Traubenmost historisch und archäologisch eine viel größere Rolle gespielt hat als der eigentliche Wein, weil man immer das Problem hatte, den Wein haltbar zu machen. Und der Traubenmost eben, wenn man Trauben hatte, zur Not auch Rosinen hatte oder eben auch Traubensirup hatte, ja, konnte man immer frisch anrühren und dann eben trinken, wenn er angegoren war, ja, ohne dass man dann gleich besoffen geworden ist, weil das konnte man ja dann selber steuern letztendlich. Ja,
jo, jeder wäre dann.
So wie mein Opa das mit Äpfeln gemacht hat, ja, da hat er jedes Jahr Apfelmost gemacht und dann fing er an zu trinken, als es noch süß war und hat aufgehört, als er komplett vergoren war und wirklich. Also für meine Geschmacksnerven als Kind, wo ich das erlebt habe, ungenießbar war. Ja, also dieser Apfelmost komplett durchgegoren, auch alkoholreich. Ne, aber mein Opa hat das dann halt getrunken, bis der Container leer war. Ja, und dann ging es dann weiter im nächsten Jahr. Und so ähnlich war das sicherlich mit der Traubenkultur, sage ich jetzt mal auch. Also Wein und Traubenkultur müsste man eigentlich separat betrachten, wenn man das historisch oder archäologisch sehen will. Und roten Veltliner kann man auch essen, also das schmeckt auch zum Essen ganz gut, also ist jetzt nicht jetzt eine Traube wie Jadefränkisch, wo man das vielleicht nicht so gern isst, ja. Oder auch beim Kleinberger, da ist zum Essen auch nicht so wirklich einladend. Aber Rot-Veltliner kann man sehr gut essen. Das sieht auch schön aus durch diese hellrosa, dunkelrosa Färbung. Also ist eine schöne Traube zum Anschauen und passt eigentlich ganz gut zu diesem Namen Aria Vina, wenn man so will.
Hat so eine feinfruchtige Art, ja. Was man auch im Wein wieder spiegelt.
Im Mittelalter würde ich sagen, gibt es so eine Gruppe, wo man halt nur Namen überliefert hat, die im Wesentlichen, sage ich jetzt mal, Ziegelrot zum Beispiel heißt, ja, oder wie heißt der andere? Also immer mit Rot endet letztendlich, ja, verschiedene Ziegelrote, wenn man so will, oder Fleischtrauben, die auch irgendwie so ein bisschen
gibt's ja auch einen Synonym.
Diese Farbe haben, ja, und also mehrere rote Sorten jedenfalls, wo wahrscheinlich diese Veltliner-Gruppe bezeichnen. Es gibt auch einen Fleischtraminer zum Beispiel, der wahrscheinlich ein roter Veltliner war, oder ein fleischroter Veltliner, der sogar so heißt. Ja. Oder eben auch, wo habe ich es jetzt gerade gelesen? Moment.
Also ich habe noch so 2, 3 Synonyme von dem roten Veltliner, die den regionale oder die autochthone Bedeutung für den Anbau in der Rheinebene beweist. Und zwar, glaube ich, hast du es mal erwähnt, nennt man den roten Veltliner auch in den Schriften auch die Fleischtraube von Worms und den rosa Orléans von Nierstein. Ich glaube, ja. Das sind alles auch Synonyme für den roten Veltliner, wo man im Prinzip durch die Stadt, durch den Begriff der Stadt, die da in den Namen mit eingebaut wurde, klar erkennen kann, dass wir also hier Oppenheim, Worms, roter Veltliner durchaus hier als Autochtone, also autochton heißt regional bedeutend, definieren kann.
Ja, wobei das mit dem Orléans von Nierstein ist einfach, da wird, also es gibt ja Winzer, die bauen den in Nierstein ein, weil sie denken, es sei der weiße Orléans. so ähnlich wie, wie in der Pfalz, wo jemand denkt, der Harthengst sei in Orléans gewesen und deswegen baut er heute Orléans an. Oder in Franken bauen sie blauen Silvaner an, weil sie denken, der historische blaue Silvaner sei die blaue Form vom grünen Silvaner gewesen, was absurd ist eigentlich. Aber beim Orléans von Nierstein ist tatsächlich so, dass der rote Beeren hatte. Also Orléans scheidet einfach aus. Das ist historisch verbürgt, dass er rote Beeren hatte. Und man kann dann überlegen, was es war. Er könnte rein theoretisch ein Traminer gewesen sein, aber es ist eben auch nicht alles Traminer, was rote Beeren hat. Ja. Und in dem Fall, weil halt der Veltliner gerade in der Region so häufig war, historisch gehe ich davon aus, dass das ein Rot, also dass der rote Orléans von Nierstein ein roter Veltliner war. Vielleicht auch ein Frühroter, da kann man sich dann drüber
also
streiten.
In der Gruppe, das weiß man dann nicht, klar.
Aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, war es jedenfalls kein Orléans. Und also das sind einfach so Irrtümer, die sind irgendwie aufgekommen, eigentlich erst so nach dem Krieg oder im Dritten Reich oder ich weiß nicht genau. Also im 20. Jahrhundert erst auf jeden Fall, und weil irgendwie die Leute einfach die alte Literatur nicht genau gelesen haben. Also
ja, wenn man den Namen manchmal zu genau definiert, ja, kann man auch verkehrt liegen. Das sieht man zum Beispiel auch, wenn man den grünen Veltliner jetzt dann assoziiert. Also man darf nicht immer nur auf den Namen genau schauen und das dann gleichsetzen, sondern wir haben ja immer wieder auch nicht nur die, jetzt wie in dem beschriebenen Fall, aber oftmals mit den Synonymnamen und auch mit den Homonymen durchaus Wortgleichheit, aber trotzdem unterschiedliche Genetik. Also, und ich glaube, das ist so eine Besonderheit, die man erst jetzt mit deiner Forschungsarbeit erst erkennt und sich dahingegen erstmal wieder sensibilisieren muss und das in Frage stellen muss, was man bestimmt zu der damaligen Zeit, wie du eben gesagt hast, Krieg, Nachkriegszeit, so nicht beherrschte und nicht wusste im Umgang mit diesen Namensgebungen.
Ja, also bei diesen Synonymen jetzt auch zum Beispiel Fleischtrauben oder Großbraune oder Großer Terminer, Großer Wiener, gab einen kleinen Wiener, da hat sicherlich dieser große violette oder rot-violette Veltliner auch eine Rolle gespielt. Ja. Also das ist dann vermischt worden, weil die auch im Mischsatz waren.
Gut, das klingt man schwer auseinander dann
im Nachhinein. Ja, und da gibt es auch noch falsche Synonyme wie roter Muscatella. Das war sicherlich nie ein wirklichen Veltliner, ja, weil da schmeckt er jetzt nicht muskatartig. Ja. Oder Rotgipfel hat man mit dem verwechselt, den roten Zierfandel hat man mit dem verwechselt. Also mehrere Sorten, die...
Das sind also Falschnennungen.
Oder wenn ich da rot-blaue Fleischtraube habe, die heißt, oder großer blau-roter, ja, und ich weiß, dieser große rot-violette Veltliner, so nenne ich den, hat wirklich, wenn er reif ist, wirklich so einen blauen Anflug, ja, also so ein Reif, ja, so eine Wachsschicht, die so blau-rosa schimmert, ja, also so richtig ins Bläuliche reingeht, deswegen, oder violette, also wie man will, ja, blau-violett. Dann ist eben sehr wahrscheinlich eben die rotblaue Fleischtraube und der große blau-rote war eben kein mittelroter Veltliner,
sondern
der
mittlere,
große. Genau. Ja. Genau. Und so muss man das dann auch ein bisschen kritisch sehen. Und aber der rote Veltliner ist sicherlich eine Stammsorte und was auch für die Herkunft aus Baktrien oder aus Nordiran spricht oder Turan, ist, dass man die Eltern noch nicht gefunden hat. Ja, also das ist vollkommen, also es gibt zwar Abkömmlinge vom roten Veltliner, aber man weiß eigentlich nicht, in welche Verwandtschaftsgruppe der tatsächlich gehört, sondern da bildet eine ganz eigene Verwandtschaftsgruppe. Und das ist also auch sicherlich ein Zeichen, dass eine Sorte von weit her importiert worden ist.
Weit her und sehr alt.
Und sehr alt ist auch.
Zum Wein selbst?
Zum Wein, also ich selber habe diese Erfahrung gemacht, man kann ihn auch mit 70 oder 75 Grad ernten. Ja. Also gerade in schwierigen Jahren, wo man dann sieht, da, es fängt an zu faulen. Ja. Und der Wein ist dann immer noch ordentlich. Ja. Also muss halt ein bisschen aufzuckern dann und kann aber auch einen schönen Wein draus machen, trinkbaren Wein. Sicherlich jetzt nicht da so eine Spätlese oder sowas, ja, aber Aber der Wein ist durchaus ordentlich, aber man gibt eben auch Jahre, wo man wirklich hochreizen kann auf 110 Grad Öxle oder so. Und ohne, dass er Botrytis hat. Und dann gibt es also einen wunderbar aromatischen Weißwein, der so auch so eine gelbliche Farbe hat, der ein ganz eigenes Aroma hat, aber durchaus aromatisch ist und ein sehr
feingliedrig
strukturiert, aber eben auch ein eigenes Aroma hat, was man so auf dem Weinmarkt eigentlich noch gar nicht hat.
Hat ja. Eine gewisse Eleganz. Ja,
also ich hab die Roten Veltliner vom Weingut Kiefer jetzt mehrfach probiert über mehrere Jahrgänge und ich bin immer wieder erstaunt, wie super dieser Wein schmeckt.
Ja. Man darf ihn nicht, also man muss ihn ein bisschen von der Säure im Auge behalten, das ist noch ganz wichtig. Das kann ihn mal hindern, dass er hinten an der Säure weggeht. Also da
oder eben einen Säuregeber noch mit dazugeben, genau. So wie das früher im Mischsatz auch war. Und was halt der Kiefer macht, ist, dass der halt möglichst die Botrytis schon eliminiert, bevor sie auftritt, indem er halt die Trauben halbiert.
Ja, halbiert sie und dann muss man sagen, steht der in diesem Weingut auch teilweise auf sehr kargen, kiesige Böden.
Ja, also arme Böden, ja.
Bisschen
also,
ärmer, wenn das genau. Jetzt wieder in dem Lösslehm, ja. In dem sehr tiefgründigen Boden steht, ist das noch ein bisschen risikoreich. Da muss man ein bisschen mehr aufpassen. Also da muss der Winzer gucken, wie genau sein Standort ist, wenn der vom Boden her auch nochmal eine gewisse Trockenheit und guter Wasserabfluss da hat, dann geht auch die Physiologie in der Beere anders vonstatten wie in einem klassischen Lösslehmboden.
Also, ein fetter Boden ist mit einem fetten Klon, sag ich mal, ist nix. Je kiesiger oder luftiger der Boden ist, desto besser ist es wahrscheinlich. Ein sandiger Lössboden oder so ist gut geeignet. Die Sorte ist jetzt auch nicht so betroffen von der Dürre. Also es kann schon mal sein, dass die physiologische Reife langsamer wird. Also das sieht man dann einfach auch an der Färbung der Beeren. Also man kann es ziemlich genau sehen. Also eine grün-gelbe Beere hat so um die 70. Wenn sie sich rosa färbt, ist sie so irgendwann zwischen 80 und 90. Und wenn sie dann richtig dunkelrosa ist, dann hat man über 100. Also kann man im Grunde an der Traube schon ablesen, wie die Beeren verteilt sind. Und na klar, wenn man einen Zylinder ausschneidet, das ist eigentlich die beste Methode, dann fault es in der Regel auch nicht oder nicht so schnell auf jeden Fall. Und hängt auch alles wieder von diesen Klonen ab. Und man kann dann schon sehr gute Weine machen, ohne dass man zuzuckern muss.
Ist auch nicht vergleichbar mit dem grünen Veltliner. Der Weintyp eines grünen Veltliners ist anders wie die des.
Ist ein ganz anderer Weintyp und auch beim grünen Veltliner habe ich viel mehr Probleme mit der Reife. Also
hat auch eine andere Säurestruktur im Wein.
Der hat jetzt auch in den Trockenjahren, der grüne Veltliner hat eigentlich gar keine Reife gemacht, eine ganze Zeit lang. Also ist empfindlicher jedenfalls gegen Trockenheit als der rote Veltliner. Ich habe aber jetzt beim roten Veltliner noch nie Frostschäden oder sowas gesehen. Ja, also wir haben natürlich auch keine strengen Fröste. Aber einfach die Tatsache, dass er aus Niederösterreich kommt oder wahrscheinlich noch weiter weg, aus diesen kontinentalen Gebieten, wo halt auch in Sachsen, sagen, ja, wo
pannonische Klima ist schon.
In Sachsen ist ja auch schon ziemlich kalt und aus Hallunschrut. Kann man davon ausgehen, dass er also eine gute Frosthärte hat. Was problematisch ist, hat eine erhöhte Anfälligkeit gegen Peronospora, also da muss man wirklich aufpassen. Aber man kriegt es eigentlich durch den Pflanzenschutz ziemlich gut in den Griff, bloß wenn man es mal verpasst hat, dann geht es doch relativ schnell. Ja, also wenn der Pero kriegt, dann
hat er nicht viel entgegenzustellen.
Hat er viel Pero, ja. Ja, also geht schneller als bei anderen Sorten. Mhm. Aber das Problem habe ich beim Schassler, also beim Gutedel auch und beim teilweise bei anderen Sorten, die auch wahnsinnig empfindlich sind einfach. Ja. Aber man kriegt es in den Griff, wenn man Pflanzenschutz richtig macht und aufpasst. Aber ich hatte auch schon Jahre, wo es halt, ich spritze ja nicht selber und manchmal ging es auch in die Hosen und da hat er dann schon Probleme gehabt, treibt dann wieder aus, also das ist so ähnlich wie der Gutedel auch, aber ist schon, muss aufpassen. Und er hat auch jetzt, ähnlich wie der Gutedel, einen diagonalen Wuchs, oder auch teilweise kriechenden Wuchs. Also er macht relativ lange Triebe. Also wenn man die wachsen lassen würde, wären die am Schluss bestimmt 5-6 Meter lang. Ja. Und die liegen dann natürlich oben auf der Blattwand auf, ja, weil ja. Man kriegt nicht jeden Trieb, weil er eben mehr liegt als steht. Ist das auch beim Schneiden der Blattwand dann manchmal ein bisschen komisch. Oder man kriegt sie halt nicht, die Triebe, und dann laufen sie quasi waagrecht auf dem Draht oben. Ja. Also da muss man auch ein bisschen früh quasi in den Drahtarm rein machen und nicht warten, bis die Triebe lang sind. Dann geht das auch. Und sonst ist es eigentlich unproblematisch. Also ich habe jetzt bei meinen Stöcken, aber da weiß ich die Ursache nicht, ein paar Iskastöcke drin gehabt. Wie alt sind die jetzt? 15 Jahre ungefähr. Da waren jetzt ein paar Iskastöcke drin, so wie beim Silvaner und beim Heunisch auch. Also woran das genau liegt, weiß ich nicht. Dass es jetzt da gehäuft auftritt und bei anderen Sorten weniger, muss auch nicht unbedingt sortenspezifisch sein. Das kann auch einfach mit dem lokalen Befall zu tun haben. Aber es sind ein paar Stück abgestorben, an anderen Stellen allerdings nicht. Also zum Beispiel jetzt in Rheinhessen, wo ich auch ziemlich viel Rotmetlin habe, ist bislang kein einziger Stock abgestorben. Also verallgemeinern kann man das nicht. Und was noch?
Ich glaube, wir haben es.
Also wer jetzt nicht auf besonders niedrig Ertrag Sorten machen will, wie beim Adelfränkischer oder so oder beim Kleinberger, und einen ordentlichen Ertrag haben will, ja, wo man auch mal zur Not einen Fasswein damit herstellen kann, da kann ruhig diesen roten Martiner anbauen. Ja,
das ist eine dankbare Sorte.
Man muss halt einfach wirklich bei der Fäulnis ein bisschen aufpassen. Ja. Also man darf da nicht zu lange hinwarten und auch eben beim Perot muss man aufpassen. Aber sonst ist es eigentlich eine dankbare Sorte und der Wein ist wirklich exzellent, wenn man es hinkriegt, sage ich mal.
Ja. Ich habe ihn immer wieder mal von dem Weingut bei mir auch in meiner Online-Vinothek einfach mal vorbeischauen. Ist eine schöne Sorte, eine angenehme Sorte, ist auch sehr zugänglich, nicht so kompliziert wie andere Weintypen, sondern es ist ein wirklich schöner Wein, der einen sehr schönen Trinkfluss hat und der Spaß macht und wo man sich wundert, ruckzuck ist da eine Flasche leer und man weiß gar nicht, wo das Ganze hingekommen ist. Ich bedanke mich, Andreas. Damit Bitte. Haben wir mal diese Sorte abgehandelt.
Das war der Podcast über historische Rebsorten. Vielen Dank fürs Zuhören. Unsere Weine und weitere Informationen finden Sie in der Online-Vinothek unter www.schmecken-sie-geschichte.de.